Herzlich willkommen zum 364. Mal auf dem Sneakpot-Sofa. Bei mir sitzt Claudia Nördinger, die heute die Furie von einer Ex-Frau des Drogenbarons ist.
Hallo. Das klingt nicht wie eine Furie, oder?
Nicht wirklich.
Müssen wir ein bisschen üben. Mit dem Schneepflug angefahren kommt Robert Krüger.
Aus dem Weg! Hallo.
Eine nach dem anderen. Robert, worum ging's?
In einer nach dem anderen haben wir Stellan Skarsgård, der einen... Es ist ein norwegischer Film und er spielt auch in Norwegen. Und Stellan Skarsgård ist ja Schwede. Und er spielt auch in diesem Film einen Schweden. Mit anderen Worten, einen Ausländer, der aber perfekt integriert ist. Gleich am Anfang des Films wird er dafür gratuliert, dass er so perfekt integrierter Ausländer ist. Und solche brauchen sie. Und ob er nicht in die Zentrumspartei eintreten möchte. Und ja. Und er ist Schneepflugfahrer. Da macht er offensichtlich einen guten Job, steht immer früh auf, fährt mit seinem riesigen, monströsen Technikungeheuer da so Landstraßen lang und schießt den Schnee so 30, 40 Meter zur Seite, damit die Autos alle schön wie an so einer Perlenschnur hinter ihm herfahren können, weil immer jede Nacht alles zuschneit. Da wird er ausgezeichnet zum Bürger des Jahres oder sowas. Und parallel dazu, gleich in den ersten Minuten des Films, sehen wir, wie sein Sohn von irgendein paar Gangstern ermordet wird und direkt in der Nacht nach der Auszeichnung zum Bürger des Jahres kriegt unser Hauptdarsteller erklärt, dass sein Sohn tot ist. Die Polizei diagnostiziert eine Überdosis. Also die Gangster, die das so aussehen lassen wollen, als sei es ein Unfall, waren offensichtlich sehr erfolgreich. Die Polizei sagt, nee, da können wir nichts machen, das ist eine Überdosis, was sollen wir machen? Ermittlungen eingestellt, fertig, aus. Also große Trauer. Dann aber der anonyme Hinweis einer Person, dass da unter Umständen doch keine Überdosis vorlag, sondern eine Verwechslung und dass sie jemandem anders auf den Fersen waren und dass das die Zeichen zeigen ins Drogenmilieu. Und also haben wir jetzt, Polizei will ja nichts machen, will nicht ermitteln, haben wir einen einsamen Rächer, der eigentlich Familienvater ist, aber jetzt natürlich kein Vater mehr in dem Sinne, weil sein Sohn ja tot ist und alles verloren. Die Frau fällt in so ein Stadium von verzweifeltem Delirium und redet nicht mehr mit ihm. Also geht er raus jede Nacht und sucht die Verantwortlichen und versucht sie zur Strecke zu bringen. Das ist dann so eine, ja, der Film heißt einer nach dem anderen, kann man sich denken, wie das dann abläuft. Was ja noch interessant ist an dem Film, ist, dass er während er der norwegischen Drogenmafia, die wohl offensichtlich dafür verantwortlich ist, auf die Füße tritt, begreift die norwegische Drogenmafia erstmal nicht, wer da der Gegenspieler ist und denkt, dass es ihre alten Gegner die Serben sind und tritt ihrerseits den Serben auf die Füße, wodurch er so eine Art Drogenkrieg zwischen zwei Parteien auslöst, die sich eigentlich so arrangiert hatten mit einer gewissen Marktaufteilung und sich nicht mehr gegenseitig angehen wollten. Und da hat er jetzt mal so reingestachelt und die fangen an, sich gegenseitig umzubringen und währenddessen verfolgt er halt seinen eigenen Plan und dann gibt es ein wildes Gemetzel und ja, er hat halt erstmal nicht so die Erfahrung, wie man da so mit umgeht, aber er lernt schnell und er hat schweres Gerät zur Unterstützung.
Sind wir auf dem Land in Norwegen oder ist das eine Stadt?
Wir sind beides. Okay. Die Gangster sitzen in der Stadt.
Ah, okay.
Und er sitzt auf dem Land und er fährt aber immer wieder in die Stadt. Das ist auch jedes Mal inszeniert, wenn wir sehen, wenn es zu den Gangstern hingeht, dann sehen wir immer dieselbe Landstraße, die über so ein zugeschneites Feld auf die Stadt zuführt. Und wir sehen dann immer, dass immer aus der gleichen Kameraperspektive rast ein Auto auf die Stadt zu. Okay. Und in dem Shot vorher haben wir gesehen, welches Auto wer da drin sitzt. Da wissen wir, okay, jetzt fahren die Serben in die Stadt, jetzt fährt er in die Stadt, jetzt fährt jemand aus der Stadt. Also wir sehen immer wieder diesen gleichen Shot, der uns immer klar macht, wann es diesen Transfer gibt zwischen wir fahren zu den Gangstern oder die Gangster fahren zu ihm oder so oder so oder so. Und was man vielleicht dazu sagen muss ist, das klingt jetzt erstmal wie, ja, Stellan Skarsgård spielt Liam Neeson, ja, und killt alles nach dem anderen, so Rachegeschichte, klassisch, wie ich es letzte Woche schon erzählt habe, aber was der Film hat, ist ein ganz eigenartiges falsche Wort. einen ganz feinsinnigen Humor, der sich nicht dadurch manifestiert, dass irgendjemand was Witziges sagt oder irgendwelche Sprüche reißt oder so, sondern oftmals kommt der Humor aus Kameraeinstellungen, aus Einblendungen, aus Dingen, die getan werden, die völlig normal sind in der Szene, die aber einfach zu lange dauern oder sowas. Ja? Also das kann man ganz schwer beschreiben. Ich kann ja vielleicht mal eine Szene geben. Es ist so eine, die Szene, wo er mit seiner Frau seinen toten Sohn bei der Polizei identifizieren soll. Das ist so die erste Szene, wo es mal lustig wird. Ist jetzt eine Szene, die überhaupt nicht zum Lustigsein angelegt ist. Die kommen da rein, der Tiefkühlschrank da wird aufgemacht, die Leiche wird so rausgezogen auf dieser Schiene, wo die dann so auf der Barre liegt, ist dann noch abgedeckt. Dann wird der so der Kopf frei gemacht, ja. Und der Polizist steht da und will wissen, ob das jetzt die Person ist. Die Eltern stehen da und schauen die Person an. Währenddessen ist irgend so ein Gerichtsmediziner-Helfer dabei, mit so einem Fußpedal diese Leiche hochzupumpen, weil die ist aus der untersten Etage hochgezogen worden, da kann man das offensichtlich so hochpumpen. Und dieses Hochpumpen dauert so unfassbar lange und macht so ein quietschendes Geräusch. Und alle sitzen im Kino und es ist wirklich eine traurige Szene, die Eltern identifizieren ihren toten Sohn. Und dieses Quietschen und die Leiche hüpft immer so komisch und dann macht so und wird so hochgepumpt und du denkst so nach 3-4 Mal piepen, wäre es dann jetzt gut, es geht aber irgendwie so 20 Mal. Und es ist dann so der Moment im Kino, wo du nicht mehr anders kannst, als zu lachen, weil das ist so absurd, diese Stelle, dass du dann irgendwann lachen musst und du glaubst dann auch irgendwann, ich glaube, das ist zum Lachen gedacht. Und von solchen Szenen gibt es dann später immer mehr. Und manchmal, es wird immer, zum Beispiel jedes Mal, wenn er einen erledigt hat, wird eingeblendet, wie der hieß, auch mit seinem Spitznamen, die haben immer so Drogen-Mafia-Gangster-Spitznamen und dann steht aber drunter, wie der wirklich hieß und ein Kreuz. Außer wenn er Jude war, dann ist da ein Davidstern und bei manchen ist dann auch noch so ein ganz eigenartiges Zeichen und keine Ahnung, der war Wikinger oder sowas. Und wenn er dann mehrere auf einmal umgeschossen hat, dann kommt halt so eine Einblendung mit 10 Namen oder so und oder manchmal kommt die Einblendung noch bevor du siehst, wie er stirbt. Ja, das wird dann einfach weggeschnitten, dann kommt die Einblendung und dann müssen die Leute durch diese Überraschung, dass die Einblendung kommt, muss man dann lachen. Und der Film hat so ganz viele Momente, die sind komisch, aber nicht, weil irgendwas Komisches gemacht wird, sondern nur auf die Art, wie der Film das erzählt. Und das ist ganz, ganz großartig. Also ich habe mich wirklich, wirklich toll unterhalten. Also zum einen ist es ein sehr konventioneller Actionfilm, der aber eine, ja, so eine ruhige skandinavische Art, sonst rege ich mich ja immer auf, dass die da in den Filmen zu wenig reden. Hier ist das genau richtig, finde ich. Also es wird schon viel geredet, vor allen Dingen der Graf, der norwegische Drogenbaron, der sozusagen den Gegenspieler darstellt, ist fantastisch gespielt. Jetzt müsste ich nachgucken, den Namen kann ich mir unmöglich merken. Eine Sekunde. Der Graf, wo ist er? Paul Sverre Hagen. Heißt der Mann?
Paul
heißt Paul Sverre Hagen. Wohl offensichtlich ein sehr berühmter norwegischer Fernsehschauspieler. Er hat wohl in irgendeinem Interview gesagt, dass diese Rolle von diesem Graf, den er hier spielt, eine Figur war, die er sehr gehasst hat. Aber er spielt den fantastisch. Das ist so, der ist Veganer und lebt in seiner riesigen Villa mit hunderten von Handlangern und streitet sich die ganze Zeit mit seiner Ex-Frau. Er hat fantastisch gangstermäßige letzte Worte, wenn er am Schluss dann, natürlich muss ich jetzt nicht groß um heißen Brei reden, natürlich wird unser Rachepriester gewinnen, das ist jetzt glaube ich kein Geheimnis. Die letzten Worte des Bösewichts sind zum Schießen komisch. Und diese Figur, der ist so schleimig, dass wie er sich immer so hin und her gerissen fühlt zwischen, ich muss der ultraharte Gangster sein, aber gleichzeitig ist mir das alles zu viel, ich will hier einfach nur noch raus, am liebsten würde ich mal Urlaub machen. Aber gleichzeitig so gelackgegelt, fürchterlich eitel, herrlich gespielt, ganz, ganz toll. Und unsere Hauptfigur ist einfach so der Held wider Willen, der so nach und nach entdeckt, wie böse er sein kann, wenn er möchte, aber auch immer wieder merkt, wie anstrengend das ist und wie alt er eigentlich schon ist. Also wenn er dann mal wieder irgendwen mit bloßen Händen verprügeln musste, dann liegt er dann auch schon mal da und ist schwer am Schnaufen und muss sich erstmal wieder zusammenreißen. Und ja, halt toller Schauspieler, Mr. Skarsgård, kann das ja wirklich gut. Ja, ich fand den super. Also ein Film, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe in der Sneak, weil ich da nichts von gehört hatte, keinen Trailer, kein gar nichts gesehen. Einblendung von dem Schauspieler, den ich sehr, sehr gern sehe, dachte ich schon mal, oh, ja, warum nicht? Kann nur gut werden. Und als ich dann rausstellte, dass das so ein Actionfilm ist, der diese Humorkomponente hat und so toll, wie die gemacht war, würde ich sagen, 8 Punkte. Ich fand den super.
Sehr schön, das klingt sehr gut. Ja, da habe ich auch Lust drauf. Durchaus. Vielleicht verstehe ich dann auch noch, was der norwegische Originaltitel bedeuten soll. Der Kraftidiot.
Ja, das ist wirklich, ja. Den habe ich nicht verstanden. Irgendwo in einem Text, den ich gelesen habe, stand dann so literally translated Power Idiots. Dachte ich, das macht's nicht besser.
Ja, also das Idioten ist tatsächlich eine Einzahl. Also es ist, der Artikel wird hinten angehängt. Also es ist der Kraftidiot tatsächlich.
Okay.
Kraftidioten. Und ich habe vorhin noch überlegt, ob das eben irgendeine idiomatische Wendung ist, die mir irgendwie noch nie untergekommen ist, aber ich glaube es irgendwie nicht. Aber vielleicht, wahrscheinlich, wenn man den Film auf Norwegisch anschauen würde, würde das vielleicht irgendwo vorkommen oder hätte man irgendwo dann einen Hinweis,
wo sie
das herholen.
Was man vielleicht noch sagen könnte, es gibt noch den Chef sozusagen der serbischen Drogenbosse, der wird gespielt von Bruno Ganz. Mhm. Und das finde ich ganz schön, die Serben sprechen alle in dem Film Serbisch mit Untertitel.
Mhm.
Und Bruno Ganz, ich nehme mal an, dass er kein Serbisch kann. Ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen, aber sie haben da einen sehr schönen Kniff gefunden. Denn er ist schwer erkältet, trägt immer so eine riesige russische Fellmütze und so einen dicken Mantel. Sieht also wirklich so aus wie Ostblock Deluxe. Und hat eine schwere Erkältung offensichtlich und spricht das immer nur so, dass er wenig sagen kann. Und spricht dann halt Serbisch und da kannst du nicht wirklich beurteilen. Also da müsste man jetzt Serbe sein, um sagen zu können, ob das, wie fies der Akzent ist oder ob es irgendwie halbwegs echt klingt. Für meine Ohren klang das Serbisch genug. Und das macht er so 2-3 Mal und danach hört man ihn nur noch so wispern, wenn er Leute immer so zu sich ranwinkt. Er ist ja so der große Don. Er winkt dann so jemanden zu sich ran, der kommt dann und dann... Und dann geht er und verkündet, was Papa zu sagen hat. Er heißt Papa in dem Film. Und ist wirklich so der Don. Also er ist sehr viel unangefochtener in seiner Dings und sehr viel machtvoller. Er kann so Leute mit einem Handzeig killen lassen. Das kann der Graf zwar auch, aber bei dem Graf weiß man nie, ob die anderen nicht vielleicht denken, Mann, was ein Idiot wir da zum Chef haben. Papa ist völlig unangetastet. Papa ist der große Zampano in seiner Truppe. Und das macht er auch toll. Und das Ende von dem Film ist dann die letzte Szene. Da sitzt du nochmal im Kino und denkst dir, what the fuck? Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert gerade. Also das sind dann so, das kann und will ich jetzt nicht spoilern, aber das war so eine Szene, da sitzt du nochmal im Kino und denkst dir, wie geil. Das ist so lustig einfach, wie das am Ende ausgeht. Und dann nochmal so eine Slapstick-Nummer, ist ganz toll. Ich kann nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Auch wenn der sicherlich möglicherweise im Mainstream-Kino schwer zu finden sein wird. Er braucht jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt die große Leinwand, aber dennoch, schaut euch einer nach dem anderen an. Ich fand den sehr schön.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das werde ich tun.
Ja, sehr gut. Gut. Und du warst auch in der Sneak?
Ja, ich war auch in der Sneak, allerdings gibt es da nichts Neues zu berichten. Da
Warum?
Kam nämlich A Walk Among the Tombstones.
Hat dich denn wenigstens richtig vorbereitet darauf?
Ja, also ich... Erstmal war es so, dass in dem Moment, wo klar wurde, dass das der Film ist, den wir sehen, ich dachte, naja, so schlecht wird das ja nicht werden. Bob hat ihn ja eher gelobt als verrissen. Und im Großen und Ganzen, also habe ich jetzt dem, was du gesagt hast, auch nicht so viel hinzuzufügen. Mich hat noch ein bisschen mehr gestört. Also für mich ist das schon die Art von Film, die so ein bisschen am Anfang immer so vor sich hin geheimnisst und du nimmst immer an, dass du am Schluss verstehen wirst, was die große Verschwörung ist und wer hier was warum gemacht hat und so. Und irgendwie am Schluss hatte ich das Gefühl, entweder ich habe es nicht verstanden oder das wird einfach vieles, ergibt keinen Sinn am Schluss. Also ich habe doch später mit meinem Bruder noch so drüber diskutiert. Wir sind beide zum Ergebnis gekommen, dass viele Dinge eigentlich doch eher sinnlos sind, was nicht so ganz schlimm ist, weil darum geht es in dem Film letztendlich auch nicht. Aber so ein bisschen unbefriedigend fand ich es am Schluss dann doch. Ja.
Aber die Szene auf dem Dach gespoilert zu haben, ist gemein, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall gemein. Also, ja. Ansonsten fand ich ihn ganz okay. Ich würde, glaube ich, eher 6 Punkte geben, aber habe jetzt auch
was
nicht...
Was habe ich gegeben? 7, irgendwas? 7?
7, glaube ich.
Da liegen wir ja relativ nicht beieinander.
Genau. Jo.
Okidoki. Ups, mein Handy macht hier Lärm. Kauf bestätigt. eBay. Ja, genau.
Sehr gut.
Gut, das war eine sehr kurze Behandlung des zweiten Films, aber du hast noch einen dritten für uns.
Ja, ich habe Interstellar gesehen.
Jetzt bin ich gespannt. Ich mache mir mal hier der Wahl auf.
Aha,
es gibt,
das war kein Wasser.
Nein, das war kein Wasser, das war Kardinal Mendoza. Es gibt Brandy, spanischen Brandy.
Aha, fein. Ja, also Interstellar, gut, wird ja überall besprochen, vielleicht so ganz viel einführen, das muss man nicht sagen. Es ist der neue Chris Nolan. Es ist ein Science-Fiction-Film, der in einer Zukunft spielt, in der auf der Erde sich einiges geändert hat. Vor allen Dingen ist es so, dass es ein großes Ernährungsproblem gibt. Also das Hauptproblem eigentlich, mit dem die Erde zu kämpfen hat, ist, dass nicht genug Essen für alle produziert werden kann. Und deswegen ist auch Bauer zu sein und in irgendeiner Form Essbares anzubauen, ist ziemlich die oberste Priorität in dieser Gesellschaft. Und unsere Hauptfigur, Matthew McConaughey, ist auch Bauer. Allerdings erfahren wir auch ziemlich schnell, dass er früher Pilot war und irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwas ganz Schlaues studiert hat. Er ist irgendwie so jemand an der Schnittstelle zwischen Abenteuertum und Forschung, mehr oder weniger. Und er hat zwei Kinder, die er großzieht. Und ja, relativ bald ergibt sich dann eben die Situation, wo er zu einer großen Mission ins All aufbrechen wird. Und
fragen wir mal den Bauern da hinten.
Genau. Also ich kann hier nur auf die Besprechung unseres Hörers Bullion auf seiner Website, in seinem Blog verweisen. Das ist auch einer der Punkte, die er anspricht, dass das wirklich etwas beliebig ist, wie die zum Ergebnis kommen, dass er jetzt genau die Person ist, die das machen muss.
Mir fällt ein, ich habe Captain America gesehen, da ist das auch so, ne?
Ja.
Also, kommt wieder zu, dass er das jetzt wird.
Also das passiert recht plötzlich und dann sehen wir uns kaum und er ist im All. Und okay, was dann weiter passiert, darüber darf man eigentlich so gut wie nichts sagen. Ich würde auch bei diesem Film sagen, möglichst wenig drüber lesen und vielleicht auch nicht zu viele Besprechungen sich anschauen, weil er ist schon relativ spoilergefährlich. Christopher Nolan hat hier wieder mal, also versucht hier wieder mal eine Theorie von allem aufzustellen, mehr oder weniger. Also es ist wirklich so, ist der ganz große Ansatz und wie hängen die Dinge zusammen? Und es geht um so Dinge wie Zeit und Schwerkraft und Wurmlöcher und schwarze Löcher und logische Zusammenhänge, denen ich überhaupt nicht folgen kann, was aber auch nichts macht, glaube ich.
Ja, ich hatte jetzt von irgendjemandem gehört, da lernt man noch was über Physik und Relativität.
Ich glaube, man bildet sich vielleicht ein, dass man das gelernt hat.
Okay, keine Ahnung, das habe ich nur so
aufgeschnappt. Also, keine Ahnung. Was Physik angeht, bin ich allerdings auch ein ziemlich hoffnungsloser Fall, deswegen weiß ich nicht, wie empfänglich ich da wäre, aber es macht letztendlich auch nichts. Es ist wahrscheinlich relativ egal, ob man da folgen kann oder nicht. Wir haben wiederum einen Hans Zimmer Soundtrack, der aber anders als, also bei Inception bin ich da ja noch voll mitgegangen und bei den diversen Batmans, aber jetzt muss ich sagen, nervt mich der Soundtrack. Er hämmert durch den Film auf eine, weiß nicht, gefühllose Weise, dass ich es zum Teil kaum ertragen konnte. Also ich find den Soundtrack wirklich, wirklich anstrengend. Und ansonsten geht's mir ein bisschen so, dass der Film aus vielen Einzelteilen besteht, von denen ich einige ziemlich gut finde und auch einzelne Figuren ziemlich gut finde und bestimmte Situationen toll. Und das ist auch ein Punkt, warum ich sagen würde, man sollte nicht zu viel drüber lesen. Es tauchen ein paar Personen auf, also auch Schauspieler, von denen ich nicht wusste, dass sie mitspielen. Und das waren zum Teil ganz schöne Momente. Also es gibt tatsächlich einige Einzelteile an dem Film, die ich ganz gerne mag. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass er sich für mich zu was Ganzem zusammenfügt, was irgendwie so funktioniert. Also für mich ist er eine Ansammlung von disparaten Teilen, die zum Teil toll sind, zum Teil auch weniger überzeugend. Und die ganz großen Abzüge gibt's für mich in der letzten halben, dreiviertel Stunde, wo ich einfach finde, dass auf eine Weise zu Ende erzählt wird, die vollkommen kontraproduktiv ist. Also die mir überhaupt nichts gibt. Ja, deswegen, also für mich auf jeden Fall eher eine Enttäuschung. Auch wenn ich ihn nicht so schlecht finde, wie, also es gab jetzt ja doch auch ein paar Verrisse. Ich finde nicht, dass es nichts Gutes daran gibt oder dass es ist nicht so, dass ich dieses Projekt nicht anerkenne, was Nolan hier verfolgt und so. Aber trotzdem ist der Film für mich nicht schlüssig. Und ich glaube eigentlich auch, dass er bei erneutem Sehen, ich bin nicht sicher, ob er wirklich gewinnen wird. Also Boleyn schreibt in seinem Blog, dass er sich darauf freut, ihn nochmal auf Englisch dann zu schauen. Und ja, hofft, glaube ich, dass da vielleicht nochmal...
Hast du ihn auf Englisch gesehen?
Der Film ein paar Meter gut macht. Ja, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie er in der synchronisierten Version ist. Was auf jeden Fall festzustellen ist im Original ist, dass Matthew McConaughey so vollkommen ungezügelt texanisch spricht, dass ich ihn und so vor sich hin nuschelt, dass ich ihn manchmal auch überhaupt nicht verstehen konnte. Was aber auch nichts macht. Also es ist nicht so, dass dir der Inhalt verloren geht. Es ist halt so, der soll halt im Prinzip soll der so ein bisschen so eine Cowboy-Figur sein. Es ist auch ganz klar, dass er sich eben mit der Welt.
Ja, richtig besetzt, ne? Weil der, also wenn ich den so in Interviews sehe, geht es mir auch so, ich verstehe ihn kaum und er wirkt wie so ein grobschlächtiger Cowboy.
Richtig, also der ist schon richtig besetzt. Der ist, der ist eben jemand, der in dieser Welt, in der er dort lebt, also er ist einerseits eine Cowboy-Figur, aber andererseits ist er eben ein Entdecker und jemand, der den Dingen auf den Grund gehen will und so und auch wissenschaftliches Interesse hat. Und die Gesellschaft, in der er dort lebt, die ist überhaupt nicht so. Die ist total reduziert auf das, was müssen wir wissen oder wie müssen wir Dinge sehen, damit wir hier irgendwie existieren können. Und dort wird man eher davon abgehalten, zum Beispiel nach wissenschaftlicher Erkenntnis zu streben und so. Und ich finde schon, dass er in dieser Rolle ganz gut ist und auch die Dynamik zwischen ihm und seiner Tochter ist schön rausgespielt und so. Aber alles in allem bleibt der Film für mich einfach ein Stückwerk. Also es gibt noch eine Reihe anderer zentraler Rollen, eine gespielt von Anne Hathaway, später dann taucht Jessica Chastain auf, mit der ich zugegebenermaßen auch insgesamt als Schauspielerin nicht so richtig warm werde, obwohl ich sie inzwischen auch in ein paar Filmen gesehen habe, wo sie wirklich gut war, aber irgendwie...
Demnächst in so einer Liebesgeschichte, ne?
Da bin ich gespannt. Also irgendwie komme ich an die nicht so richtig ran oder baue so kein richtiges Verhältnis zu ihr auf. Also für mich, ja, ist einfach so, wie gesagt, ist es ein Stückwerk, was nicht so richtig zusammenhält, was tolle Teile hat, aber auch enttäuschende Teile irgendwie.
Okay. Ohne dass ich dich jetzt zum Spoilern nötigen will, musst du mich dann einbremsen, wenn du das nicht beantworten willst. Also wir sind auf der Erde, wir fliegen dann weg und dann kommen wir noch irgendwo an oder wie ist das?
Also wir kommen an verschiedene Punkte unterwegs. Und ja.
Okay, du solltest es soweit sagen, wie du es verraten möchtest.
Genau, also wir kommen an verschiedene Punkte und auch wir bewegen uns im Prinzip in verschiedenen Abstraktionsebenen. Also es ist ein bisschen so, das ist nicht wie Inception, dass wir wirklich so in solchen Ebenen in diesem Sinne sind. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Film sich nicht damit zufrieden gibt, einfach nur eine Geschichte zu erzählen von jemandem, der auf ein großes Abenteuer geht, sondern der Film versucht halt auch so, ja, so physikalisch-philosophisches mitzuverhandeln gleichzeitig. Also es ist einfach zu jedem Zeitpunkt in diesem Film ist offensichtlich, was hier der Anspruch ist, aber eben die Frage ist, wie erfolgreich ist das letztendlich? Ich gebe im Moment 7 Punkte. Bin aber überhaupt nicht sicher, wie diese 7 Punkte standhalten werden bei der nächsten Sichtung oder der übernächsten oder wenn es die vielleicht nicht geben wird, ich weiß es nicht. Ich bin etwas enttäuscht. Leider.
Schade, aber so ist das dann eben.
Ja.
Willst du gleich weitermachen oder soll ich nochmal einen dazwischen werfen? Ich habe ja eben nochmal gerade eben so kalt durch die Hintertür noch einen Film in unsere Liste geschrieben, der mir eben so zwischen den Sätzen eingefallen ist, dass ich den noch gesehen hatte. Der war mir vorher gar nicht mehr präsent. Ich habe Captain America gesehen. Oder möchtest du nochmal weitermachen?
Nee, dann red du doch mal über Captain America.
Ich meine, ich glaube, wir haben den ja schon besprochen. Ich rede von dem ersten Captain America, The First Avenger. Das Ding ist ja schon was älter, aber ich hatte diese ganze Captain America-Sache komplett ignoriert. Und jetzt war mir langweilig und ich dachte mir, auch Marvel wäre nochmal wieder was.
Ich habe nach wie vor nichts davon gesehen.
Ah, siehst du mal. Also es geht jetzt um die Frage, wir sind im Zweiten Weltkrieg und wir haben unsere Hauptfigur Am Anfang sieht er nicht so aus, wie man ihn kennt, sondern er ist ein ziemlicher Hämpfling, dünn, klein, schwächlich, schwächer als ich, das geht, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber er will unbedingt gegen die bösen Nazis in den Krieg ziehen und bescheißt auf seinen Antragsformularen für die Aufnahme in die Armee. Überall stehen diese Werbeplakate, We want you, hier diese Onkel Sam braucht euch. Aber er wird immer abgelehnt, wird immer 4F gemustert oder sowas und fliegt quasi raus. Alle seine Kumpels dürfen an die Front, sterben da auch fleißig, aber es hält ihn nicht auf. Er will unbedingt für sein Land kämpfen und versucht es mehrfach. Und dann wird ein Wissenschaftler auf ihn aufmerksam, ein ehemaliger Deutscher, der von den Deutschen geflohen ist und da irgendwie an Geheimprojekten gearbeitet hat. Und der hat eben so eine Substanz, wo man den Supersoldaten erschaffen kann. Und sucht schon seit ewigen Zeiten in einer Einheit nach Leuten. Der Einheit wird geführt von, wie heißt der Typ, der den Kollegen von Will Smith bei Men in Black spielt?
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones, richtig, genau. Der ist der Captain von dieser Einheit oder der General. Und der hat da irgendwelche hochgezüchteten Muskelberge, aber die sind charakterlich wohl alle die falschen. Und unser Wissenschaftler erkennt jetzt in unserem schmächtigen Kerl, der hat ein gutes Herz und den richtigen Willen und den nehmen wir jetzt. Und dann spritzen sie ihm das Zeug und zack, haben wir unseren Supersoldaten. Und der zieht dann gegen die Nazis in den Krieg. Und auf Seiten der Nazis haben wir Hugo Weaving als ehemaliger Kollege von unserem Superwissenschaftler, der selber auch auf ähnliche Art und Weise enhanced wurde. Und da irgendwelche Horden von Supergangstern sozusagen Supersoldaten bauen will und die ganze Welt an sich reißen und auch nicht mehr so genau unter dem Befehl von Hitler steht, sondern eigentlich so ein bisschen schon macht, was er will. Und dann gibt's halt auf die Fresse, wie sich das für so einen Marvel-Film gehört. Das funktioniert, das ist spannend. Es hat für mich jetzt nicht so die Wucht entfaltet, die so der Avengers-Film zum Beispiel hatte oder die so ein Iron Man im ersten Teil hatte und im zweiten vielleicht auch noch. Das, wie gesagt, es ist unterhaltsam, es funktioniert, aber ich glaube, so über 7 Punkte kommt es bei mir nicht raus, weil es im Endeffekt zu konventionell alles ist. Also wir haben zwar irgendwie ihn, der kann sehr schnell rennen, er kann irgendwie ein bisschen weiter springen als normale Soldaten, er kann stärker zuhauen, aber er ist nicht so richtig der Superheld und der Gegner auch nicht. Der hat zwar dann irgendwann nur noch so einen roten, der hat dann Red Skull, ist so ein bisschen seine zweite Identität, das will ich jetzt aber alles nicht spoilern. Aber auch der ist so, ja, der ist halt ein bisschen stärker und so, der kann fester zuschlagen und aber ohne seine komischen Strahlenwaffen, die von irgendeinem Gotteskristall gepowert werden, kommt der auch nicht so richtig klar. Also in so einem Faustkampf sieht das alles nicht anders aus, als wenn sich irgendwie Dwayne The Rock Johnson mit seinesgleichen schlagen würde. Also da kommt es nicht so rüber, als ob das jetzt echte Superhelden sind. Also wenn da einmal Iron Man einem von den beiden in die Fresse haut, sind die direkt tot. Also das ist irgendwie, konnte ich nicht so, dieses Superhelden-Feeling kommt nicht auf. Und das hatte ich damals bei Avengers schon, als ich Captain America gesehen habe, habe ich glaube ich, weiß nicht, ob das hier auch im Podcast war, mal die Frage gestellt, was kann der eigentlich? Mhm. Also, ja, in Avengers holt er einmal irgendwie so ein paar Kinder aus dem Bus oder so, ja. Mehr macht er nicht. So, mehr nimmt er nicht teil. Während alle anderen irgendwie Hulk verprügelt Götter und Captain America rettet bedrohte Frauen und Kinder aus Bussen, die vor der roten Ampel falsch parken oder so. Das fällt so ein bisschen ab. In dem Film hat er jetzt einen ebenbürtigen Gegner, den er platt machen kann und da kann man sich dann auch hinter ihn stellen. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr so der Captain America-Feind, wie ich es nach dem Avengers-Film war, weil ich jetzt mal gesehen habe, was so seine Hintergrundgeschichte ist, aber großer Fan werde ich jetzt auch nicht. Von dieser Figur einfach. Der hat auch keine Gebrechen in dem Sinne oder sowas. Also so wie Batman so eine Angstseite hat und die toten Eltern und so, wo man dann so das Gefühl hat, der hat auch so eine Achillesferse, bei Captain America ist alles shiny and new. Also.
Super, jetzt habe ich noch weniger Lust, das anzuschauen.
Es tut mir leid. Und wahrscheinlich kommen jetzt die ganzen Captain America Comic-Fans und zerreißen mich in den Kommentaren. Bring it on. Ich freue mich. Ja. Aber es ist schon durchaus so, es ist deutlich über 5 Punkte, also kann man schon gucken, das ist spannende Action, das ist auch gut gemacht und am Schluss habe ich mich dann so auf den Post-Credits-Stinks gefreut und das ist dann aber nur eine Vorschau für die Avengers, die ich natürlich schon gesehen habe. Als nächstes klicke ich Thor an, gucke ich mir mal Thor an, ich habe ja noch Habe ich auch noch ignoriert, komplett.
Oh, die mag ich ja.
Ja, will ich dann irgendwann besprechen in naher Zukunft.
Gut.
So, also zurück zu dir. Du hast noch einen.
Ja, ich habe noch Das finstere Tal gesehen. Das ist eine Romanverfilmung. Also der Roman ist von Thomas Willmann aus dem Jahr 2010. Den habe ich übrigens auch dem Stefan dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und zwar, weil ich fand, dass
Geburtstag
der
Roman... Geburtstag ist ein super Thema. Entschuldigung.
Ja, Bob hat bald Geburtstag. Weil ich fand, dass der Roman extrem filmisch geschrieben ist, wenn man so will. Also eigentlich schon mit einem Auge auf der Verfilmung zum Teil. Insofern ist das nur folgerichtig, dass es jetzt eine Verfilmung gibt. Die ist Anfang des Jahres gestartet. Ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie auch von Österreich als Oscar-Anwärter eingereicht wurde. Es geht, also wir befinden uns Mitte des 19. Jahrhunderts in einem sehr abgelegenen Tal in den Alpen. Und es taucht, also es ist eine ganz kleine Gemeinschaft, es taucht ein junger Mann auf, über den wir nur erfahren, dass er offensichtlich in den USA aufgewachsen ist. Er spricht aber Deutsch und er kommt jetzt hierher. Im Buch ist so, dass er sich als Maler im Prinzip vorstellt und er skizziert eben diese urtümlichen Alpengestalten und will den Winter dort verbringen und sich das Leben dort im Prinzip anschauen. Und im Film ist es so, dass sie daraus einen, naja, jemand machen, der Fotografien macht, auch von diesen urtümlichen Viechern, die du dort triffst an Menschen. Und was wir relativ schnell merken, ist, dass er hier in eine Gemeinschaft kommt, also in ein Dorf, wo Fremde nur sehr selten auftauchen und auch nicht gerne gesehen werden. Und diese ganze Dorfgemeinschaft wird im Prinzip von einer Familie dominiert, und zwar dem Brennerbauer und seinen sechs Söhnen. Die,
der heißt so oder der macht Schnaps?
Nee, der heißt so. Also ist der Bauer Brenner, aber hier heißt er natürlich immer der Brennerbauer. Und seine sechs Söhne, die eben sowas wie die lokale Polizei für alle Belange sind, und zwar zum Teil auch relativ willkürlich. Ja, unser junger Mann wird hier untergebracht bei einer Frau mit ihrer Tochter und ja, hält sich eben in dieser Gemeinschaft auf und der Winter bricht an. Und dann sehen wir immer weiter, wie diese Gemeinschaft in Wirklichkeit aufgebaut ist, was hier passiert. Es gibt natürlich dunkle Geheimnisse und Dinge, die wir jetzt nicht verraten können und so weiter. Das Interessante an dem Film ist, und da ist er durchaus auch, also bezieht er sich genau auf das, was auch für mich am Buch ziemlich herausgestochen hat. Der Film ist im Prinzip geht an die Sache ran wie ein Western. Und zwar bis in die Kameraeinstellungen hinein, die Art, wie bestimmte Figuren eingeführt werden, die Art, wie die Handlung sich entwickelt. Und so ist ganz klar, dass hier die Schablone immer der Western ist und das Bezugsprinzip. Und gleichzeitig befinden wir uns eben in einer Alpenlandschaft mit solchen Alpen Personen und es wird dann eben Winter, also das heißt, die Farbpalette ist dann irgendwann sehr weiß, grau, blau, düster. Es ist ein unheimlich karger Bildeindruck, der dadurch entsteht. Ja, und dann passiert einiges sehr Scheußliches.
Was man vielleicht anmerken muss, das ist jetzt aktuell Kinostartmäßig. Nee, Quatsch. 13. Februar. Nee, läuft schon.
Also,
hast du auf DVD gesehen oder so?
Genau, habe ich auf DVD gesehen, Anfang des Jahres rausgekommen. Und
Alpen ja. Heißt für mich, wir reden über einen deutschen oder österreichischen Film oder sowas?
Genau, es ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion.
Okay. Jo. Kennt man irgendwelche Schauspieler?
Es spielt Tobias Moretti mit.
Oh, als einer der Hadex-Typ.
Genau, als einer der Brenner-Söhne. Bis auf die Hauptfigur wird gespielt von Sam Riley. Das ist der mit Alexandra Maria Lara verheiratet ist, aber viel mehr weiß ich über ihn auch nicht.
Dann ziehe ich Alexandra Maria Lara vor und bin neidisch auf ihn.
Ja, und ansonsten ist es so, also ansonsten kann ich nicht sagen, dass mir jemand wahnsinnig bekannt war, aber es kam hier auch offensichtlich darauf an, eben solche Figuren zu finden, Schauspieler zu finden, die in diese Alpenlandschaft, in dieses Dorf im 19. Jahrhundert reinpassen. so verknorzte Gestalten und verhärmte Gesichter und so. Und alle sprechen auch, also alle außer Sam Riley sprechen auch so einen Bergdialekt oder so, wobei ich irgendwo auch gelesen habe, dass jemand, der sich damit auskennt, feststellen würde möglicherweise, dass die alle unterschiedliche Dialekte sprechen, aber so weit bin ich da ehrlich gesagt jetzt auch nicht drin, deswegen.
Man kann aber behaupten, du hast ihn im Original gesehen.
Ich habe ihn im Original gesehen und er war auch nicht untertitelt oder so, man versteht das schon, aber dem Film wird eben so ein bisschen Lokalkolorit verliehen, indem die Figuren, die in diesem Dorf leben, eben alle so einen Dialekt sprechen. Ja, und also wie gesagt, sehr düster, sehr stark am Western orientiert. Zum Teil ist er vielleicht ein bisschen überstilisiert. Also zum Teil ist das ein bisschen übertrieben, wie er eben diese Western-Schablone versucht umzusetzen. Und ein paar Momente hat er im Soundtrack, die wirklich so dermaßen daneben sind.
Vollkommen. Was passiert da?
Also es ist eigentlich am Anfang des Films und am Ende des Filmes. Ansonsten ist der Score eher zurückhaltend, aber es gibt eben so ein paar Szenen, wo dann irgendwie so ein Lied drüber gespielt wird und das sind dann wirklich so Momente, wo du denkst, also komm, Leute.
Ja, zu fröhlich oder zu traurig für das, was passiert oder irgendwie so Ton-Bildschere, ja, die nicht zusammengeht oder was?
Ja, sowas und zu plakativ und irgendwie daneben. Also ich finde, da sind mindestens zwei für meine Begriffe ziemlich üble Fehlgriffe. Ansonsten auf jeden Fall interessanter Film und ich finde, es passt jetzt eigentlich auch ganz gut, da wir ja gerade über deutschen Genrefilm geredet haben. Und gut, ist jetzt ein österreichisch-deutscher Film. Hat
mir meine Frage kaputt gemacht. Nee, red weiter.
Ah, nein. und es ist auf jeden Fall ein Genrefilm, weil der eben so stark am Western-Genre orientiert ist, aber gleichzeitig sagt, ja, Western muss ja nicht im Westen sein oder so. Er muss nicht in den USA sein, muss auch nicht in Italien sein, kann eben hier in so einer Berglandschaft sein und viele von diesen Western-Konventionen passen eben gut hierher. Und das finde ich eigentlich schon sehr wirkungsvoll, wie das verpflanzt ist. Und wie gesagt, das war auch im Buch schon so angelegt. Also schon im Buch ging es mir manchmal so, dass beim Lesen ich dachte, also hier schielt er mir schon fast ein bisschen zu sehr auf die Verfilmung, weil manche Dinge wurden so beschrieben, wie es eigentlich in der Erzählung, in einem Buch, fand ich, nicht so gut funktioniert, aber wo du sofort weißt, okay, das wäre jetzt die Kamerafahrt, die wir hier sehen. Was ein ganz interessanter Effekt ist, aber in gewisser Weise ist das jetzt schon folgerichtig, dass das Buch eben auf die Leinwand kommt. Was ein bisschen ein Problem für den Film ist, ist, dass die Handlung doch ziemlich verkürzt dargestellt wird im Vergleich zum Buch und dadurch ein paar Dinge sich nicht ganz so überzeugend ergeben, wie das im Buch der Fall ist. Also ich finde, die Handlung wird schon ziemlich zusammengestaucht und dann wirkt sie halt insgesamt etwas ärmlich, wenn man es genau betrachtet. Aber trotzdem, ganz interessanter Film.
Okay.
Ich rechne dem jetzt keine riesigen Chancen auf den Auslands-Oscar aus, aber wäre natürlich ganz schön, wenn er ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch bekommen würde und durchaus ein interessanter Film, der auch so spannend ist und eine gewisse atmosphärische Dichte hat. Also mir hat er gefallen. Ich gebe 8 Punkte.
Okay. Das Buch fandst du auch so gut oder findest du jetzt den Film irgendwie das insgesamt gelungenere Werk oder?
Nee, also ich finde schon, dass das Buch insgesamt das Gelungenere noch ist, weil eben der Konflikt, der entsteht oder der zentrale Konflikt ist in beiden im Buch überzeugender ist, dadurch, dass er mehr Zeit hat, sich zu entwickeln und das klarer wird, wie die verschiedenen Personen zueinander stehen und so. Und im Film werden dann manche Dinge eben einfach so verkürzt, dass, also da war es jetzt bei mir dann sogar noch so, dass ich immer im Hinterkopf hatte, wie sich das eben im Buch entwickelt. Und das hat in gewisser Weise den Film sogar noch mal ein bisschen aufgewertet, weil ich das quasi so mitdenken konnte. Der Marc, mit dem ich ihn angeschaut habe, der hat dann zwischendurch sogar mal gar nicht mehr so ganz durchgeblickt und hat mich gefragt, was ist jetzt passiert oder was ist hier die Erklärung oder so. Und dann musste ich quasi aus dem Buch schöpfen, um ihm was zu erklären. Ich weiß nicht, ob das notwendigerweise sein muss, aber ich finde schon, dass diese Verkürzung ein bisschen ein Problem ist vielleicht. Aber auch der Film ist eben, ich finde, ja, also was der Film eben dann hat, ist, dass er diese Genreorientierung noch so viel klarer zeigen kann, als das Buch das kann und ja, das ganz gut macht. Also ich würde sagen, Buch und Film sind auf unterschiedliche Weise interessant und erfolgreich und lohnt sich beides.
Okay, sehr schön.
Jo.
Gut.
Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Ich habe mal bei Amazon Instant Love rumgeklickt und da gibt es jetzt seit neuestem wohl auch eine Kategorie von Filmen, die, oder zumindest habe ich die zum ersten Mal gesehen, die bald auslaufen, die man jetzt also klicken muss, sonst sind sie weg. Und dann habe ich das gemacht und habe mir mal einen David Lynch Film angesehen, den ich noch nicht kannte. Und zwar Inland Empire von 2006. Mhm. Hauptdarsteller Laura Dern hat schon mit, oder Hauptdarstellerin besser gesagt natürlich, hat schon mit David Lynch zusammengearbeitet in Blue Velvet. Und Justin Theroux spielt die zweite Hauptrolle, hat mit David Lynch in Mulholland Drive schon gearbeitet.
Laura Dern ist die aus Wild at Heart, oder?
Blue Velvet, Wild at Heart möglicherweise auch. Warte, guck ich gerade. Ja, auch Wild at Heart. Also zweimal Lynch schon und mit Inland Empire dann sogar schon dreimal. Vielleicht sogar schon noch öfter, das müsste man jetzt mal durchlesen. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, worum geht's? Sie ist eine Schauspielerin, Justin Theroux ist auch ein Schauspieler. Sie bekommen beide eine Rolle in einem Film, der Regie geführt wird von einer Figur, die von Jeremy Irons gespielt wird. Und da geht's um ja einen Typen, der so ein bisschen ein Player ist und sich die Frau quasi angelt, obwohl sie verheiratet ist und da gibt's also Beziehungen, die nicht sein darf, etc. Was dann passiert ist, während der Dreharbeiten bekommen sie raus, dass auf diesem Film offensichtlich ein, oder auf diesem Skript ein Fluch lastet. Es ist ein Remake eines Films, der nie fertiggestellt wurde. Da sind sie beide erstmal so ein bisschen sauer, weil das darf eigentlich nicht sein. Sie hatten beide vor, kein Remake zu machen. Warum hat man uns das nicht gesagt? Blablabla. Ja, ist aber nie fertig geworden. Machen wir jetzt trotzdem weiter. Ja, warum ist das nicht fertig geworden? Bei dem ersten Versuch zu drehen sind die beiden Hauptdarsteller ermordet worden. Und offensichtlich lastet ein Fluch. Das ist eine alte polnische Geschichte und auf der lastet ein Fluch. Und jetzt fangen sie an zu drehen und relativ bald passieren sehr seltsame Dinge. Also für Laura Dern beginnt ein albtraumhaftes Vermischen ihrer eigenen Persönlichkeit mit der Rolle, die sie spielt. Sie ist auch in Wirklichkeit verheiratet und wie in dem Film verfällt sie langsam Justin Theroux, also dem Mann, den sie sowohl in dem Film verfällt, als auch jetzt in Wirklichkeit. Und irgendwann fallen diese Realitätsebenen durcheinander und irgendwann fangen dann an, Zeitsprünge zu passieren und wir landen irgendwie in einem polnischen Bordell voller Huren, die dann irgendwann das Raum-Zeit-Kontinuum nicht mehr so genau einhalten. Also es wird sehr seltsam und Leute werden mit Schraubenziehern erstochen in verschiedenen Zeitebenen. Alles wird extrem wirr. Und für mich hat David Lynch es hier dann irgendwann übertrieben. Also ich glaube, er hat hier einfach, oder zumindest, also ist jetzt natürlich nur meine ganz persönliche Meinung, aber für mich hat er dann irgendwann so ein bisschen das ganze Konzept von seinem Film aus dem Blickwinkel verloren. Und Blickwinkel ist das nächste Stichwort. Er hat in dem Film offensichtlich das erste Mal die Handkamera für sich entdeckt, was zu ganz fürchterlichen Ergebnissen führt. Er geht dauernd viel zu nah an seine Figuren ran. Und am Anfang war ich noch gewillt, ihm das abzukaufen mit, wenn du jemanden besonders bedrohlich machen willst, irgendeine alte Hexenfrau, die in dein Wohnzimmer kommt und dir irgendwelche komischen Vorhersagungen macht, was alles Fürchterliches passieren wird, dann gehst du halt sehr, sehr nah mit einer weitwinkligen Linse an die Frau ran, dann kriegt die eine riesige Nase und sieht böse wie eine Hexe aus und so eine Respektlosigkeit durch Distanzunterschreitung kommt halt rüber. Das funktioniert teilweise schon, aber er überbenutzt dieses Stilmittel dann so lange, bis es einem zum Hals raushängt. Und dann ganz viel Wackelkamera, die fürchterlich unnötig an ganz vielen Stellen ist. Und mich hat er irgendwann verloren. Das Ding ist fast 3 Stunden lang, irgendwie 2 Stunden 50 irgendwas. Und bei aller Liebe für David Lynch, ich finde Mulholland Drive einen wirklich großartigen Film, auch wenn man ihn ein paar Mal gucken muss, bevor man begreift, was er von einem will. Vielleicht ist das bei Inland Empire auch so, aber meine erste Sichtung war jetzt schon so, dass ich echt, glaube ich, keine Lust auf eine zweite habe. Irgendwann ich war nicht mehr bereit oder willens der ganzen Sache zu folgen, weil das ist irgendwann schwurbelt es einfach nur noch so dahin. Und am Anfang habe ich das wirklich den Willen gehabt, ich passe jetzt auf, ich versuche zu verstehen, was gehört wohin, was ist welche Zeitebene, was passiert wo, was versucht er mir vielleicht auf einer zweiten, dritten Ebene hier zu sagen. Aber irgendwann hatte ich dann das Gefühl, echt, du weißt doch selber nicht mehr, was du da willst. Und ja, da hat er mich dann verloren.
Zu deiner Verteidigung kann man sagen, dass auf IMDb und der Trivia steht, dass beide Stars des Films, Laura Dern und Justin Theroux, sagen, dass sie keine Ahnung haben, worum es im Film geht.
Um Space-Time-Nutten.
Ja.
Ja, nee, also es sind wunderschöne Einzeleinstellungen drin und so einzelne Dinger, die so herrlich Lynch sind, wie man sie von ihm erwartet, aber da ist 3 Stunden Geschwurbel drumherum, die ich wirklich dann auch nur schwer ertragen konnte. Vielleicht irgendwann in 2 Jahren, wenn ich das jetzt vergessen habe, versuche ich es vielleicht nochmal, aber ja, nee. Nicht so richtig. Obwohl ich immer Filme mag, die an Filmsets spielen. Also ich finde das immer toll, wenn Filme über Filme gemacht werden. Aus irgendeinem Grund, weil ich selber so gerne Filmsets spielen würde, finde ich das immer toll, aber ja, das hat es auch nicht gerettet. Und ich sehe Justin Theroux wahnsinnig gern. Auch privat ist der, was heißt privat, der, also wenn man den in Nicht-Filmen sieht, so als, was weiß ich, in irgendwelchen Einspielern oder irgendwelchen Late-Night-Shows, ich finde das ein wahnsinnig sympathisches Kerlchen, ich sehe den super gerne, den Typen, hat es auch nicht gerettet.
Ich sehe ihn am liebsten, wenn er breakdanced.
Wo hat er denn gebreakdanced?
Bei Ellen DeGeneres hat er mal gebreakdanced.
So, das letzte Breakdancen, was ich gesehen habe, war Brad Pitt gegen Jimmy Fallon, hast du das gesehen?
Ja, das habe ich gesehen, aber Justin Theroux kann das wohl wirklich ein bisschen.
Okay, ja, bei den beiden war das ja komplett gefaked. Das war zwar geschickt geschnitten, aber komplett gefaked.
Tja, nee, also du, das klingt nicht wie eine Empfehlung für mich. Ich bin ja sowieso. Nee,
das soll auch keine sein.
Bin ja sowieso, was David Lynch angeht, sagen wir, nicht der allergrößte Fan, und nein, das lassen wir dann lieber.
Okay, also, Island Empire. So nicht, Herr Lynch, nochmal bitte.
Setzen wir zu Captain America auf die Liste der Filme, die ich nach der heutigen Folge nicht anschauen werde.
Okay. Gut, aber was wir in der heutigen Folge noch machen müssen, und damit endet das Filmsegment, ist die berühmt-berüchtigte Kategorie Hörer- und Hörerinnen-Fragen. Wir gendern das immer total falsch. Dafür kriegen wir auch nochmal irgendwann auf die Fresse.
Ich glaube nicht.
Okay. Naja, wenn wir da erstmal bei den Netzfeministinnen auffallen, dann gibt es aber Ärger.
Das würden die sich für uns interessieren.
Ja, das ist vielleicht unsere einzige Chance. Gut, also behalt die Hörerkategorie, die Kategorie jetzt weiterhin Hörerfragen, und diesmal passt das auch, weil es sind nur 2 Fragen von 2 Herren. Und ja, du liest vor.
Fangen wir mit der kürzeren an oder mit der längeren?
Das überlasse ich vollkommen dir.
Dann fangen wir mit der kürzeren an. Nämlich eine Frage vom Norman. Er fragt, wart ihr in eurer Jugend in irgendeine bekannte Person verschossen? Und wenn ja, welche?
Ach, hey. Das war nicht so mein Stil. Ich war immer in irgendwelche Mädels aus der Parallelklasse verschossen, nicht so sehr in irgendwelche Berühmtheiten, wo ich eh keine Chance habe.
Aber das geht auch alles gleichzeitig. Das ist ja das Schöne, wenn man nicht, alle Begegnungen mit dem Objekt der Begierde rein imaginär sind, dann muss man sich nicht auf eine festlegen.
Ja, das stimmt, aber bei mir ist das mehr so mutual exclusive.
Ah. So. Du warst auch da schon, warst auch in deiner Vorstellung schon monogam.
Offensichtlich.
Das ist ja schön.
Ein bisschen tragisch auch fast.
Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass ich in gewisser Weise als jüngeres Mädchen mit 13, 14 mein Zimmer mit den üblichen Verdächtigen plakatiert habe, also Brad Pitt und Johnny Depp und Robert Redford damals. Aber am allermeisten war ich verliebt in Kim Rossi Stewart.
What? Wer ist das denn?
Es ist ein italienischer Schauspieler, der in den Prinzessin Fantagiro-Filmen mitgespielt hat, den Prinz gespielt hat. Und der im Übrigen auch heute in Italien als Charakterdarsteller immer noch sehr erfolgreich ist. Nur leider kommt da gar nicht so viel aus Italien zu uns rüber. Ich schaue immer mal nach, was er so macht, und sehe, dass er eine Menge Filme macht und dafür auch eine Menge Preise gewinnt. Aber nicht sehr vieles gibt es davon bei uns zu sehen. Und ich fand den einfach fantastisch. Ich glaube, ich habe ihm sogar mal irgendeinen Fanbrief geschrieben.
Ach je.
Ja, und lustigerweise, als ich jetzt Walk Among the Tombstones gesehen habe, der eine von den Drogen, wie nennt man das auf Deutsch? Die Drug Trafficker.
Lords, ach so, die Drogenkurier. Nee, Trafficker, ja, Drogenbaronen,
Drogenmenschen, hat mich wahnsinnig an ihn erinnert. Und zwar so stark, dass ich irgendwann mitten im Film sogar, vielleicht ist das sogar, aber...
Welcher denn? Der erste, oder? Also der die Hauptfigur, oder?
Genau, ja.
Ja, okay.
Also fühlte mich intensiv an ihn erinnert, was bei mir immer warme Gefühle hochsteigen lässt.
Okay.
Auch 20 Jahre später habe ich immer noch eine weiche Stelle in meinem Herz für Kim Rossi Stewart.
Ein Crush für Kim Rossi Stewart, den kann man, was ein Name auch so mit.
Ich glaube,
Kim eher mal nicht so italienisch, Rossi sehr italienisch, Stewart überhaupt nicht italienisch.
Ja, ich glaube, einer der Eltern war auch amerikanisch oder irgendwie sowas. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist er sogar Kim sogar nach dem Kipling Kim benannt oder sowas. Also richtig rein italienisch ist da die Namensfindung nicht. Ich fand den einfach so unbegreiflich schön. Tja, ich muss mal wieder Prinzessin Fantagiro sehen, um sehen, ob ich das immer noch so empfinde oder ob ich heute sage so, oh nein, wer weiß.
Nee, ich habe das mit dem Schwärmen für Stars, die man irgendwie hübsch oder schön findet, so wo man denkt so, oh, die ist aber fein, habe ich erst sehr viel später für mich entdeckt. Vorher war das so in Jugendjahren, waren das immer Leute, die vermeintlich greifbar waren, aber natürlich dann irgendwie so die hübscheste aus der Parallelklasse, wo man dann doch denkt, naja, mit mir fängt die ja nichts an. Und so war es dann auch, mit mir fing die dann nichts an.
Das ist ja fast noch frustrierender. Dann noch lieber in jemanden verliebt sein, der so weit weg ist, dass man sich dieser Situation nie stellen muss, dass es nichts wird.
Nee, wenn, dann muss man sich schon richtig dahin richten. Tja.
Ja, die Frage hat sich bei mir damals nicht gestellt, weil ich ja ungefähr 7,50 Meter größer war als alle Jungen in meinem Alter. Deswegen war irgendwie der süße Junge mit den Locken in der Klasse, in den alle anderen verliebt waren, war halt auch ein Kopf kleiner. Und das ist dann immer so, ich weiß nicht. Kleine Männer sind natürlich auch toll, aber ich hatte damals auf jeden Fall nicht das Selbstbewusstsein in Betracht zu ziehen, mich neben einem Mann zu stellen, neben dem ich mich wie ein Elefant fühle. Deswegen wäre das nicht in Frage gekommen.
Die Frage wäre auch gewesen, ob er das Selbstbewusstsein gehabt hätte.
Ja, mit Sicherheit nicht, aber das ist wirklich so, dass in einem Alter, wo du in deinen Kontakten schon ziemlich auf deine Altersstufe beschränkt bist und jetzt ja auch nicht für einen Jungen in Frage kämst, der 2 Jahre älter ist oder so, ist das schon ziemlich schwierig, wenn du so viel größer als alle anderen, also als alle Jungen in deiner Klasse bist.
Also ich bin ja jetzt nicht klein, aber ich hatte so mit 12, 13 oder so, 13, schätze ich jetzt mal so grob, hatte ich eine Freundin, die größer war als ich.
Ja.
Allerdings nicht viel.
Also naja, viele Jungen machen ja dann auch erst so einen richtigen Schuss. Ich glaube, seitdem ich 12 war, nicht mehr gewachsen und jetzt ist ja meine Größe vollkommen normal, so eher durchschnittlich. Aber damals war ich halt ordentlich groß und das war nicht schön. Und bei Schauspielern weiß ich inzwischen auch, dass viele von denen ja relativ klein sind. Damals war mir das erstens nicht so klar und zweitens, das macht ja nichts. Du triffst die ja eh nicht, also.
Genau.
Auf dem Bildschirm sind sie relativ groß.
Sehr schön.
Ja.
Also, das war die Frage von Norman. Vielen Dank für diese Frage.
Genau. Frage 2 ist von Felix. Felix fragt, wie steht ihr denn dazu, Filme oder Serienfolgen zu unterbrechen? Also nicht für 5 Minuten unterbrechen, um aufs Klo zu gehen, sondern so richtig aufhören und erst am nächsten Tag weiterschauen oder noch später. Und er sagt dazu, also für mich persönlich geht das gar nicht. Ich kann mich nach einer Pause einfach nicht mehr richtig in Stimmung bringen. Wenn ich gezwungen bin, aufzuhören, fange ich fast lieber wieder von vorne an, wenn es eine längere Pause war. Wie siehst du das, Bob?
Ja, das kommt sehr auf die Art von Serie oder Film an. Also hin und wieder, ich gucke sehr viel Zeug im Zug. Ich fahre ja sehr viel Zug, tue mir dann irgendwie Sachen auf meine elektronischen Mitnahmegeräte und guck das dann. Und ich fahre aber immer nur 40 Minuten Zug. Das heißt, das reicht eigentlich für eine Serienfolge, für so eine 20-minütige, so wie Community oder so. 25 reicht das aus, damit ein Stück Bus fahren, schafft man dann 2 Folgen. Aber wenn ich irgendwie einen Tatort oder einen 1,5-Stunden-Film oder sowas gucke, dann muss ich den auf zwei Teile gucken. Also einen Teil morgens, einen Teil abends. Und da kann ich das eigentlich ganz gut. Nur sowas wie jetzt zum Beispiel Inland Empire oder so, den müsste ich dann wahrscheinlich auch wieder von vorne anfangen, wenn ich den jetzt unterbrochen hätte. Und ich finde, sowas wie Breaking Bad oder so würde ich auch eher nicht unterbrechen wollen. Sowas wie 50 First Dates kann ich problemlos unterbrechen. Da muss ich mich nicht irgendwie, ja, okay, wenn man den natürlich in einem romantischen Zusammenhang mit irgendwie Mädel im Arm guckt, dann ist es was anderes, dann ist da Stimmung dabei. Aber wenn ich jetzt einfach nur diesen Film gucke und würde den unterbrechen und es ist so eine 0815 Durchschnittskomödie, dann ist mir das doch egal, ob ich den dann am nächsten Tag weiter gucke. Oder wenn das Telefon klingelt und ich mal 20 Minuten was anderes mache und danach drücke ich wieder Play. Wohingegen so Sachen, die atmosphärisch sehr dicht sind oder sehr komplexe Stoffe oder so, da würde mich das dann auch ärgern.
Hm. Also mir würde fast niemals einfallen, wieder von vorne anzufangen, ehrlich gesagt. An alle Fälle, wo ich mich dran erinnern kann, dass ich dann irgendwann, weiß nicht, ein Stück geschaut habe und dann nochmal von vorne angefangen habe, war es eher dann, weil doch jemand dazu kam, der irgendwie den Anfang verpasst hat und haben gesagt, okay, fangen wir nochmal an. Aber also das mache ich wirklich fast überhaupt niemals. Es gibt so Serien vor allen Dingen, wo, das habe ich ja in der Vergangenheit auch schon gesagt, für mich dann irgendwann der einfachste Weg war, irgendwo mitten in der Folge aufzuhören, weil ich wegen der Cliffhanger am Ende der Folge nicht aufhören konnte. Und dann die Gefahr bestand, dass ich eben 12 Folgen am Stück schaue oder sowas. Also bei Veronica Mars war das ganz stark früher so, zum Teil auch bei The West Wing, wenn du eben Ferien hast und du sollst natürlich andere Dinge tun, aber du könntest potenziell auch 10 Folgen The West Wing schauen. Dann war für mich immer einfacher, dann irgendwann während einer Folge zu sagen, okay, jetzt höre ich mal auf, als dass ich bis zum Ende der Folge warte. Bei Filmen ist es bei mir so, wenn ich eine Pause machen muss, entscheidet sich häufig nochmal, ob ich den Film wirklich zu Ende schauen will. Also es passiert dann doch auch das eine oder andere Mal, selbst wenn mir gar nicht mehr so viel fehlt, dass ich dann doch niemals zu Ende schaue. Wenn er mich interessiert, dann würde ich auch nach einer längeren Unterbrechung dort weiterschauen, wo ich zuletzt geschaut habe. Oder vielleicht, wenn es vorher irgendeine ganz tolle Szene gab, die ich irgendwie wahnsinnig aufregend fand oder so, dann würde ich vielleicht ab dieser Szene nochmal schauen oder sowas.
Ja, oder aber nicht 30 Sekunden nicht zurückspulen oder so, dass man nochmal genau weiß, ah, hier war ich gewesen, alles klar.
Ja.
Ja. Also der Podcast-Client, den ich auf dem iPhone benutze, Instacast, der macht das immer so, wenn man Pause drückt.
Oh, ja.
Und dann mehrere Stunden Pause macht. Also ich weiß nicht genau, da muss irgend so ein Offset drin sein. Wenn du nur Pause drückst, 10 Sekunden wartest, wieder Play drückst, spielt er genau an der Stelle weiter, wo er war. Aber wenn du irgendwie längere Pause machst, ab irgendeinem bestimmten Grenzwert, ist es dann so, dass er 30 Sekunden zurückgeht. Du drückst dann wieder Play und dann denkst du, ah, was reden? Ja, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört.
Ja, das ist ganz gut eigentlich.
Dann kommt die Stelle wieder, wo du weißt, ah, hier war ich noch nicht. Und, so dann in der Art, dass ich dann irgendwie sagen würde, okay, jetzt skippen wir mal nochmal irgendwie eine Minute zurück, um wirklich zu schauen, wo wir jetzt genau gewesen sind. Aber ansonsten, wie gesagt, durch diese Zugfahrgeschichte mache ich das eigentlich oft und meine Podcasts höre ich auch so.
Ja, Podcasts höre ich auf jeden Fall so, dass ich so stückel auch.
Ja, genau. Ja. Und insofern, das stört mich jetzt nicht so sehr. Allerdings ja, also sowas wie Mulholland Drive oder andere Lynch-Filme oder so, die kannst du nur am Stück gucken. Das ist so ein Gesamtexperience. Wenn du den unterbrichst, dann kannst du auch gleich bleiben lassen.
Ja. Ja, das stimmt mit Sicherheit. Also es ist ganz klar so, dass unterschiedliche Filme sich unterschiedlich gut eignen, gestückelt angeschaut zu werden. Genauso wie es bei Büchern ja auch Bücher gibt, wo du keine Chance hast, wieder reinzukommen, wenn du das irgendwie 2 Monate liegen lässt und dann versuchst weiterzulesen. Dann musst du im Prinzip von vorne anfangen. Bei Salman Rushdie ist es häufig so, dass das kannst du einfach vergessen. Du hast schon vorher irgendwie so und so viel nicht richtig verstanden, weil das in gewisser Weise in der Natur seines Stils liegt. Und bei Lynch ist es ja auch so. Und wenn du dann aber irgendwie nochmal eine 2-monatige Pause machst und dann versuchst, wieder reinzukommen, das ist ja vollkommen aussichtslos.
Das ist übrigens auch bei Computerspielen so. Also ich habe jetzt neulich in die PlayStation ein Batman-Spiel wieder eingelegt. Ich war an irgendeiner Stelle, ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich hatte keine Ahnung mehr, aus welcher Richtung ich überhaupt gekommen bin, wo ich weiter muss. Der Joker hat mir irgendwas erzählt und ich dachte mir so, ja, von wem spricht er da? Und dann komme ich auf die ersten Gegner und weiß die Steuerung nicht mehr. Also so, weißt du, du drückst irgendwelche Tasten und Batman macht irgendwelche Dinge und irgendwann hatte ich die dann aber auch verprügelt. Aber ich wusste nicht mehr, wie ich irgendwie hochspringen kann, wie ich mich irgendwo festhalte und ich habe nichts mehr hingekriegt. Und bei Assassin's Creed ist mir das auch mal so gegangen. Da bist du dann irgendwie sehr, sehr weit schon gekommen, hast dann da irgendwo gespeichert und warst halt richtig gut mit diesen Fingerfertigkeiten, wie die Schwertkämpfe gehen. Und dann spielst du es 3 Monate nicht, weil irgendwie ein anderes neues Spiel hast. Und dann gehst du wieder rein. Und der nächste Typ, den du triffst, ist halt ein Schwertkämpfer auf dem Level, wo du halt gewesen bist. Und du kannst nichts mehr. Der macht dich einfach fertig. Und du denkst so, Hilfe, ich kann hier nicht. Und du bist halt hilflos dem Typen ausgeliefert, weil die sind halt auf dem Level, wo du dich hingespielt hast. Aber du selbst hast die Fähigkeiten verloren. Die Figur ist aber immer noch an der Stelle, wo die schweren sind. Ja. Und das ist halt blöd.
Und du warst zwischendurch nicht im Trainingscamp.
Ja, so ist es. Ganz genau.
Ja, also.
Nimmt das Spiel keine Rücksicht drauf.
Ja, also wir stellen fest, es gibt bestimmte Filme, Bücher, Spiele, wo das einfach schwierig ist zu unterbrechen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher auf der Seite der Unterbrecher. Und wie gesagt, bei mir führt es manchmal einfach dazu, dass ich in dem Moment dann die Entscheidung treffe, den Film einfach gar nicht fertig zu schauen. Und es gibt einige Filme, wo dann irgendwann die letzte halbe Stunde doch ungeschaut blieb, weil ich mich nie so richtig dazu aufraffen konnte, entweder den noch zu Ende zu schauen oder wieder von vorne, geschweige denn wieder von vorne anzufangen. Und
ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so oft unterbrochen werde, ehrlich gesagt. Also wenn ich im Zug, ist das so eine Sache, die ist dadurch strukturiert, dass ich das selber mache. Und da ist dann aber auch ganz klar, dass ich am Abend die nächsten 40 Minuten Zeit haben werde, wo ich das dann weitergucke. Aber so zu Hause, dass ich mich irgendwie, ich fange einen Film an und werde dann unterbrochen und höre dann auf, das passiert eigentlich nicht. Also hier ruft eigentlich keiner an. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich mal einschlafe. Aber dann gucke ich es meistens tatsächlich, also so wie du sagst, dass es einige Filme gibt, die dann quasi hinten runtergefallen sind. Ich würde nicht sagen, dass das bei mir so ist. Ich glaube, die allermeisten Filme, die ich anfange, und da würde ich sagen, weit über 80%, wahrscheinlich sogar über 90, gucke ich auch zu Ende.
Also das liegt bei mir ein bisschen daran, es gibt eigentlich für mich zu Hause so 2 Hauptfilmguck-Szenarien. Das eine ist abends, wenn ich mich mit Marc entscheide, was anzuschauen oder wenn jemand anderes da ist oder so. Und das zweite ist aber, dass ich relativ häufig Filme schaue bei der Hausarbeit, zum Beispiel beim Bügeln oder so. Und dann ist es zum Teil so, dass ich irgendwie am frühen Abend oder so, wenn ich weiß, so und so lang ist das noch, bis Marc kommt oder bis ich anfange mit dem Kochen oder so, dann bügel ich eine Stunde und schaue dabei einen Film. Oder eigentlich wollte ich auch länger bügeln, bis der Film fertig ist. Dann denke ich zwischendurch, ach, jetzt werde ich mal die Waschmaschine an oder den Trockner oder so. Und dann zieht sich das Ganze eben länger, als ich eigentlich als Filmslot so ursprünglich mal angepeilt hatte. Und dann werde ich nicht fertig. Und das sind dann häufiger die Art, ich meine, für diese Art von Sehfenster würde ich jetzt ja auch in der Regel keine Filme auswählen, wo ich sage, oh Gott, da muss ich jede Einstellung mitbekommen. Also beim Bügeln ist ja immer relativ wichtig, dass du was anschaust. Ich rede hier über die Bügelfilme, ja. Für dieses Genre ist es sehr wichtig, dass du was anschaust, wo du dich weder wahnsinnig erschreckst, noch es schlimm ist, wenn du immer wieder mal wegschauen musst und so. Und da fallen dann doch einige am Schluss auch einfach hinten runter und ich schaue sie nie zu Ende. Und das ist noch stärker so geworden, seitdem ich über Watch Ever schaue. Also irgendwie, wenn ich eine DVD gekauft habe, dann habe ich schon häufiger gedacht, na okay, schaue ich mal zu Ende. Aber bei Watch Ever geht es mir dann doch häufiger so, dass ich sage, okay, jetzt.
Hat ja nichts kost, weg damit.
Genau, ist okay. Und so toll hat er mir eh nicht gefallen. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie dann am nächsten Tag oder eine Woche später noch 35 Minuten hinterher schmeißen, nur um der Vollständigkeit willen oder sowas.
Ja, das fällt bei mir komplett weg, da ich nicht bügele. Also so einfach ist das.
Ja, ich bügele ja auch nur Max.
Tja, irgendwas mache ich falsch. Niemand bügelt meine Sachen.
So viel zum Thema Emanzipation.
Das hatten wir schon mal, das Thema, glaube ich.
Ja, ich weiß.
Ja.
Schlimm.
Naja, gut. Also ich brauche dringend jemand, der meine Sachen bügelt und mir dann von den Filmen erzählt, die er nicht zu Ende geschaut hat.
Jo.
Ja, lassen wir das. Gut, jo. Das war die Frage von Felix. Vielen Dank auch dafür. Und Fragen könnt ihr natürlich schicken an fragen@sneakpod.de. Und dann kommen wir irgendwann hier dran.
Wir könnten langsam auch schon mal wieder Nachschub gebrauchen. Allerdings, wir haben noch ein paar richtig umfangreiche Fragen, die uns in den nächsten Wochen auch noch genug Stoff geben werden.
Ja, ein paar von denen, die man schon wieder so ein bisschen vor sich herschiebt, ne? Aber also Fragen, die eine halbe Seite einnehmen und solche Sachen.
Ja, also so Fragen, wo eben der Fragende uns im Prinzip schon einen kleinen Aufsatz mitgeliefert hat und dann hat man natürlich das Gefühl, dann können wir ja nicht so mit Ja und Nein antworten, sondern müssen wir uns auch entsprechend Gedanken machen.
Ja.
Das sollten wir mal tun.
Vielleicht müssen wir uns davon freimachen.
Ja.
Ja, gut, wie auch immer, wir werden das diskutieren und in der nächsten Folge eventuell schon wieder umsetzen. Ob der Stefan nächste Woche, ich glaube, der hat noch irgendwas, ist zwar wieder da aus dem Urlaub, aber irgendwas war da, glaube ich, noch. Insofern wird es nächste Woche wahrscheinlich wieder darauf rauslaufen, dass es wir beide sind. Außer der Stefan findet eine Möglichkeit, dabei zu sein. Und egal wie es kommt, es wird die 365 werden und ihr werdet einschalten auf sneakpod.de und bis dahin könnt ihr Kommentare schreiben.
Und ihr werdet einschalten. Genau so ist es.
Das ist NLP. Ich weiß, das funktioniert nicht und ist Quatsch, aber ich behaupte das jetzt trotzdem.
Okay. Dann bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.